Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Wer den außenpolitischen Diskurs der lateinamerikanischen Linken verfolgt, kommt aus dem Staunen stellenweise nicht mehr heraus. So rechtfertigen zahlreiche der selbsternannten Anti-Imperialisten den Eroberungsfeldzug Russlands gegen die Ukraine und klingen dabei fast, als wären sie direkte Abgesandte des Kremls. Und während das Massaker der Hamas vom 7. Oktober verharmlost wird, wird die israelische Gegenreaktion nicht etwa nur kritisiert, sondern mit Verbrechen der Nationalsozialisten im Dritten Reich gleichgesetzt. Das Bemerkenswerte dabei: Es sind nicht nur Vertreter linksautoritärer Regime wie Venezuela oder Kuba, die sich mit solchen oder ähnlichen Positionen hervortun. Auch demokratische Kräfte innerhalb der Linken argumentieren auf diese Weise. In dieser Folge unseres Podcasts wollen wir genauer auf die lateinamerikanische Linke und ihre geopolitischen Positionen schauen. Dafür spreche ich mit Sebastian Grundberger, der das Regionalprogramm Parteien, Dialog und Demokratie in Lateinamerika der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Uruguay leitet und Politikwissenschaften sowie Geschichte Lateinamerikas studiert hat. Sebastian Grundberger arbeitet derzeit an einer Studie zu unterschiedlichen Netzwerken, in denen verschiedene Strömungen der lateinamerikanischen Linken zusammenfinden. Dabei geht er auch der Frage nach, warum es auf Seiten der demokratischen Kräfte innerhalb der Linken in Lateinamerika vergleichsweise wenig Berührungsängste mit linksautoritären Kräften gibt und welche politischen Ansichten da als verbindendes Element fungieren. Und er zeigt auf, wie autoritäre Mächte wie China, Russland und Iran auch mit Hilfe linker Netzwerke den Diskurs in Lateinamerika beeinflussen und für sich zu nutzen wissen. Ich habe Sebastian Grundberger in seinem Büro in Montevideo erreicht, das mit sehr schön hohen Decken ausgestattet ist, worunter die Tonqualität allerdings leider etwas leidet. Dafür bitte ich um Nachsicht. Ich bin Fabian Wagner, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, ich bin jetzt mit Sebastian Grundberger in Montevideo verbunden, der Hauptstadt Uruguays. Hallo Sebastian.
Hallo Fabian.
Sebastian, lass uns wie üblich bei uns im Podcast zunächst mit einer Aufwärmrunde starten. Ich gebe dir Teilsätze vor, die du beendest, okay?
Klar.
Ich befasse mich in einer Studie mit der lateinamerikanischen Linken, weil
es einige Dinge gibt, von denen ich das Gefühl habe, dass sie dringend gesagt werden müssen, es aber nicht werden.
Russlands Krieg gegen die Ukraine zeigt, dass bedeutende Teile des linken Spektrums in Lateinamerika
immer noch der Meinung sind, dass alles, was sich gegen die USA in Stellung bringt, per se gut ist.
Es ist wichtig, dass die demokratische Linke in Lateinamerika
sich in die Phalanx derer einreiht, die gegen linksautoritäre Regimes einstehen und insbesondere auch gegen autoritäre Einflüsse aus dem Ausland einstehen, um die Demokratie in Lateinamerika und auch in Europa zu festigen und letztlich auch vor der Infiltrierung durch autoritäre Regimes zu schützen.
Sebastian, du arbeitest gerade an einer umfassenden Analyse der lateinamerikanischen Linken. Die Studie, die ich schon vor der Veröffentlichung einsehen durfte, trägt im Titel den Begriff Rosa Galaxie. Das musst du uns erklären. Was meinst du damit und warum dieser Begriff?
Ja, also erstmal gab es ja diesen Begriff der Rosa Welle. Die Rosa Welle oder Pink Tide auf Englisch ist nicht ganz, ist eigentlich die Rosa Brandung, nicht unbedingt die Rosa Welle, wenn man es richtig übersetzen würde. Als solche wurden verschiedene Linksregierungen bezeichnet, die Anfang der 2000er Jahre hauptsächlich Anfang der 2000er Jahre an die Regierung kamen, demokratisch an die Regierung kamen. Am Anfang war dieser Begriff eigentlich für demokratische Linke gedacht, also so zum Beispiel die Frente Amplio en Uruguay unter Tabaré Vázquez, eben als Abgrenzung zu rot, marxistisch, rosa, also sozialreformerisch, aber demokratisch. Allerdings entwickelte sich dieser Begriff sehr schnell zu einem Sammelbegriff für die Linksbewegung, also schloss dann auch autoritärere Linksregimes ein, also zum Beispiel Venezuela, zum Beispiel Bolivien, zum Beispiel Ecuador, und entwickelte sich so eigentlich als Synonym für all das, was wir Linksautoritarismus nennen. Heute, und ich bin einfach nur der Meinung oder stelle die These auf, dass diese ganzen linksautoritären Netzwerke, die in der Region operieren, beziehungsweise Netzwerke zwischen linksautoritären und linksdemokratischen Kräften, als eigenständiger Akteur bezeichnet werden müssen. Also nicht nur als die Summe der verschiedenen Gruppen und Gruppierungen, sondern als gemeinsamer Akteur. Und diesen Akteur nenne ich eben Rosa Galaxie in Anlehnung an diese rosa Welle oder diese rosa Gicht, wie man es nennen würde.
Bevor wir so richtig dann in die rosa Galaxie und auch in die verschiedenen Planeten der rosa Galaxie einsteigen, würde ich gerne doch nochmal ganz am Anfang sagen, dass es vielleicht gut ist, dass wir klarstellen, dass die politische Linke in Lateinamerika, wie natürlich auch die politische Rechte dort, kein monolithischer Block ist. Du hast das schon angedeutet. Es gibt ja verschiedene Ausrichtungen. Das Spektrum reicht von überzeugten Demokraten über Linkspopulisten bis hin zu knallhart autoritären Kräften. Da sich nun nicht jeder so gut auskennt in Lateinamerika wie du, gib uns doch mal einen kurzen Überblick über das linke Spektrum auf dem Kontinent. Also welche Akteure sind da die maßgeblichen Vertreter der unterschiedlichen Strömungen?
Das ist natürlich richtig. Links ist nicht links, genau wie rechts nicht rechts ist. Es gibt blass-rosa Akteure, es gibt knallrote Akteure, es gibt Kuba, Nicaragua, es gibt Venezuela. Das sind sozusagen die autoritärsten Planeten, wenn man so möchte. Natürlich gibt es auch noch Regierungen, wo man sagen kann, die sind im Prinzip sozialdemokratisch. Also ganz klar, die Regierungen von Tabaré Vázquez in Uruguay sind absolut gemäßigte Linke. Und dann gibt es viele Regimes, die zwar grundsätzlich demokratische Regimes sind, deren Führungsfiguren aber nicht unbedingt demokratisch agieren. Und das sieht man in all den Staaten, die zum Beispiel von The Economist als hybride Regimes klassifiziert werden. Ja, also irgendwo auf halbem Weg zwischen Demokratie und Autokratie, eben nicht mit rechtsstaatlichen Garantien, nicht mit immer freien und unabhängigen, zum Beispiel Wahlinstitutionen, haben wir ja in Mexiko zum Beispiel ziemlich viele Auseinandersetzungen zu gerade. Ich finde es wichtig zu sagen, dass ich ja nicht in erster Linie darauf eingehe, wie sich diese Regimes nach innen verhalten, sondern wie die sich nach außen, also in ihren internationalen Beziehungen oder in ihren Vernetzungen zu anderen Regimes verhalten und vor allem, welchen Zweck diese Vernetzungen letzten Endes dienen.
Nun hast du das Spektrum gut dargestellt. Beim Lesen deiner Studie fällt allerdings auf, dass auch Teile der demokratischen Linken in Lateinamerika teilweise bemerkenswert wenig Berührungsängste gegenüber autoritären Kräften haben. Du identifizierst einige Organisationen und Netzwerke, wo sich genau das zeigt und die zentral sind für das, was du eben als rosa Galaxie bezeichnest. Nenn uns doch mal so ein paar dieser Netzwerke, wo sich verschiedene Linkspolitiker oder linke Organisationen zusammenfinden.
Genau, also diese Netzwerke sind ja im Prinzip das Thema meiner Studie. Und im Prinzip ist immer das System immer das Gleiche. Das System ist, dass sich demokratisch legitimierte linke Führungsfiguren zusammenschließen mit linksautoritären Führungsfiguren bzw. Regimes bzw. Parteien bzw. Institutionen, je nachdem. Und sozusagen der Diskurs, der aus diesen Institutionen rauskommt, ein Diskurs ist, der autoritäre Züge trägt bzw. der autoritäre Regimes, insbesondere in Lateinamerika, Kuba, aber auch andere Regimes international legitimiert, verteidigt und das ist eine neuere Entwicklung, die aber auch sehr wichtig ist, autoritäre Narrative von außen transportiert, insbesondere aus Russland, aus China und vom Iran. So, da gibt es mehrere. Es gibt die politischen Netzwerke. Das ist zum Beispiel das Foro de Sao Paulo. Das ist die Grupo de Puebla. Der Unterschied ist, dass das Foro de Sao Paulo Parteien und Organisationen besteht und schon länger besteht, während die Grupo de Puebla im Prinzip eine Aktivistengruppe ist, aus Einzelpersonen besteht. Dann gibt es einen internationalen Dachverband, das ist die sogenannte Progressive International, aus dem Umfeld von Bernie Sanders gegründet in den USA. Erstaunlich linksradikal, vom Duktus her. In Lateinamerika nähert sich diese Organisation im Prinzip aus dem Dunstkreis der eben genannten Organisationen. Und dann betrachte ich noch etwas ausführlicher den Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, das ist genannt CLACSO, was eigentlich ein Akademikerverband sein soll, ein sozialwissenschaftlicher Verband, dem auch ganz, ganz verschiedene Forschungseinrichtungen angehören, der aber in seiner politischen Ausrichtung stramm linksradikal ist, zumindest in der letzten Generalsekretärin, und dessen Verlautbarungen genau das tun, was auch die Verlautbarungen der letzten drei Organisationen tun, nämlich autoritäre Narrative verbreiten und die dafür sozusagen auch noch, und das ist, finde ich, besonders erschreckend, von europäischer Entwicklungshilfe durchaus massiv unterstützt werden.
Nun hast du eben das Foro de Sao Paulo genannt. Sag uns doch noch mal ein bisschen zu den Akteuren da drin. Wer sitzt denn da mit wem zusammen? Weil du sagst, dass da treffen sich Parteien.
Gut, also ich meine, im Foro de Sao Paulo sieht man im Prinzip die sogenannte Hausmarke dieser ganzen Zusammenschlüsse exzellent schon in der Gründung. Und zwar geschieht die Gründung im Wesentlichen durch Lula da Silva, uns all gut bekannt, heutiger Präsident Brasiliens, damals Gewerkschaftsführer und erfolgloser Kandidat als Präsident von Brasilien, und Fidel Castro, uns auch alle bekannt, der kubanische Diktator. Das heißt im Prinzip ein demokratischer Führer und ein linksradikaler Diktator, die sich zusammensetzen 1990 nach dem Fall der Berliner Mauer, um gemeinsam zu reflektieren, welche Herausforderungen die politische Linke in diesem neuen weltpolitischen System hat. Das Foro de Sao Paulo umfasst eben ganz unterschiedliche Parteiorganisationen. Das fängt an mit der Kommunistischen Partei Kubas, geht weiter über die Sozialistische Einheitspartei Venezuelas, die heißt genauso, Sozialistische Einheitspartei Venezuela. Die Partei Frente Sandinista de Liberación Nacional von Daniel Ortega, mittlerweile auch ein linker Diktator in Nicaragua. So, und das geht über die Regierungsparteien in Bolivien, die Korea-Partei in Ecuador, bis hin zur brasilianischen Arbeiterpartei, die sehr wichtig ist in den Strukturen, einfach schon seit der Gründung, zur Sozialistischen Partei Chiles, zu gewissen Parteien aus der Regierungskoalition von Gabriel Boric oder von Gustavo Petro in Kolumbien. Also ein bunter Blumenstrauß auch durchaus unterschiedlicher Bewegungen, die sich aber trotzdem alle doch, gerade im Fall des Foro de Sao Paulo, hinter einer linksradikalen Agenda einreihen lassen. Und das ist ein bisschen auch das, was seine These ist, dass diese rosa Galaxie immer mehr von ihren autoritären Planeten her dominiert wird. Das heißt, im Prinzip ist es nicht so, dass die demokratischen Linken die autoritären Linken versuchen, vor ihren Karren zu spannen, sondern umgekehrt. Und was eben doch einen sehr wundert, ist, dass die demokratischen Linken das so ohne weiteres mit sich machen lassen.
Tja, warum ist denn das so?
Also erstmal glaube ich, dass im Prinzip die autoritären Planeten maßgeblich an der Gründung beteiligt waren. Das heißt, die haben auch die Kontrolle nie so richtig abgegeben, ja, weil die autoritären Planeten ja versuchen, sich durch diese Netzwerke internationale Legitimation zu holen und zu schaffen. So, es ist ja nicht umgekehrt. Und dazu kommt natürlich in der lateinamerikanischen Linken extrem weit verbreiteter Romantizismus, besonders für Kuba. Also eine der Dinge, die mir wirklich aufgefallen ist, ist, wie sehr Kuba als Projektionsfeld für Sehnsüchte und für revolutionäre Ideologien und Illusionen auch weiter gesehen wird. Also manchmal hat man das Gefühl, dass Havanna so eine Art sozialistischer Vatikan ist, deren Dogmen nicht in Frage gestellt werden dürfen. Und so ist die Pilgerfahrt nach Havanna und die Bilder mit dem kubanischen Diktator Díaz-Canel und seinen verschiedenen Mitstreiterinnen und Mitstreiter ist ja etwas, was man gerne und stolz auf Social Media verbreitet mit entsprechenden Kommentaren. Und das verwundert schon sehr. Und dann kommt, denke ich, dazu, dass gerade diese autoritären, besonders autoritären Regimes, da die ja ihre eigene Propaganda gerne verbreiten, über relativ starke Medien verfügen. Und natürlich diese Propaganda durch diese Medienkanäle in Lateinamerika verbreiten. Telesur von Venezuela ins Leben gerufen unter Hugo Chavez, ist da sicher eine der größten, aber es gibt noch viele andere. Und dann kommt hier ins Spiel, und da reden wir sicher gleich noch drüber, dass natürlich die externen autoritären Mächte, Russland, China und Iran, diese Netzwerke entdecken und entdeckt haben. Nämlich als Möglichkeit, auch ihre Narrative sozusagen durch diese ergiebigen Adern zu jagen und in jede Ecke Lateinamerikas zu bekommen. Natürlich, wenn von außen noch ein weiterer autoritärer Einschub gegeben wird, entwickelt sich natürlich auch das ganze Netzwerk in eine autoritäre Richtung.
Sebastian, auf Iran, Russland, China, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich würde trotzdem gerne noch einmal kurz zu den Organisationen selbst springen und nochmal so ein bisschen darauf gucken, warum es eben diese Berührungsängste auf Seiten der demokratischen Linken mit diesen Autoritären offenbar nicht gibt und dass Dinge wie Menschenrechtsverletzungen oder zum Beispiel die massive Unterdrückung der Pressefreiheit in Diktaturen wie Venezuela oder Kuba offenbar kein Grund für allzu große Kritik sind. Du hast jetzt die Kuba-Romantik schon genannt, also da als ein Punkt, der irgendwie offenbar da sehr weit verbreitet ist. Gibt es denn noch weitere ideelle Anknüpfungspunkte, historische Erfahrungen, Narrative und Diskurse, die da in gewisser Weise als Brücke zwischen den demokratischen und autoritären Kräften dienen? Also ich habe bei der Studie gesehen zum Beispiel Begriffe wie Neoliberalismus, das kennen wir ja auch aus der deutschen Linken.
Ja, es sind halt gewisse Schlagworte, die in weiten Teilen der Linken Freude auslösen und Reflexe auslösen. Einen hast du eben genannt, der Kampf gegen den Neoliberalismus. Der Neoliberalismus ist an allem schuld und dann ist es insbesondere aber auch der Antiimperialismus. Also alles, was gegen die USA geht, wird halt einfach als grundsätzlich richtig und gut verstanden. Und es ist auch egal, wenn islamischer Gottesstaat sozusagen in der Phalanx steht gegen die USA. Also die USA wird halt einfach als der Erzfeind und das Erzböse betrachtet und auch der Westen im Prinzip allgemein. Und da die Aktivisten dieser Netzwerke nicht unbedingt die Linksdemokraten sind, sondern doch sehr, sehr ideologisierte Leute sind, sehen natürlich entsprechende Erklärungen. Da steht wird halt nur kritisiert, was weiß ich, Julian Assange. Das haben wir jetzt ja gerade auch mit Björn Höcke und Sarah Wagenknecht, die sozusagen dann den Mord an Nawalny mit Julian Assange vergleichen. Das heißt, man versucht einfach sozusagen zu relativieren und genau das Gleiche passiert eben auch in diesen Netzwerken und man wundert sich halt schon, welche Leute da voll mit einstimmen. Und ehrlich gesagt, so eine richtige Erklärung dafür habe ich nicht, weil es eigentlich völlig, völlig absurd ist. Auch wenn zum Beispiel, und das ist, was gerade die Grupo de Puebla installiert hat, wenn von Lawfare gesprochen wird. Lawfare heißt juristische Verfolgung progressiver Führer im Duktus dieser Gruppen. So, und das ist natürlich schon sehr merkwürdig, wenn dann gesagt wird, dass so eine Lawfare herrscht gegen Cristina Fernández de Kirchner in Argentinien, gegen Rafael Correa in Ecuador, gegen Evo Morales in Bolivien, aber überhaupt nicht erwähnt wird, dass sozusagen zum Beispiel in Venezuela große Teile der Opposition von Wahlen ausgeschlossen werden, dass Nicaragua Oppositionelle ins Gefängnis setzt oder ins Exil schickt und dass Kuba seit vielen, vielen Jahren jegliche politische Meinungsäußerung extrem sanktioniert. Also es ist eigentlich absurd, dass man das überhaupt noch erwähnen muss, wie da elementarste Menschenrechtsverletzungen jeden Tag verletzt werden, aber kritisiert werden eben völlig einseitig andere Länder.
Was beim Lesen deiner Studie auch auffällt, ist, dass es nicht zuletzt die Außenpolitik ist, bei der verschiedene linke Kräfte zusammenfinden. Auch das hast du schon angedeutet. Das zeigt sich in einer sehr unkritischen Haltung gegenüber China, aber auch mit Blick auf Russland und dessen Krieg gegen die Ukraine. Außerdem beim Blick auf Israel, die Terrororganisation Hamas und deren wichtigstem Förderer Iran. Diese außenpolitische Dimension würde ich gerne ausführlicher mit dir jetzt besprechen. Lass uns mit Russland und China beginnen. Wie blicken denn die zentralen Protagonisten der in Anführungszeichen rosa Galaxie auf diese beiden Diktaturen und welche Beziehungen gibt es zu den Regimen in Moskau bzw. Peking?
Ja, ich glaube, das ist schon die Fragestellung, die sehr europäisch ist. Und zwar, man macht sich nicht unbedingt viele Gedanken darüber, wer Russland und wer China ist, sondern alles, was sozusagen in irgendeiner Form Narrative verbreitet, die den eigenen Reflexen entsprechen, insbesondere Anti-Amerikanismus, Anti-Kapitalismus, Anti-Neoliberalismus und vor allem auch dieser diffusen Kritik am westlichen Gesellschaftsmodell. Das heißt, man trifft sich im Prinzip im Narrativ, in der Kritik und deswegen marschiert man gemeinsam. Unabhängig davon, ja, was jetzt da in der Ukraine gerade passiert, interessiert da eher am Rande und im Zweifelsfall sind die Amerikaner die Bösen. Das heißt, im Zweifelsfall ist natürlich das Narrativ, dass die NATO der Aggressor ist und die Amerikaner der Aggressoren sind und Russland die Freiheit verteidigt und die nationale Souveränität. Das ist ein anderer Spruch, der hervorragend passt. Man redet ja ständig gegen die Einmischung, Respekt für nationale Souveränität. Das ist genau der Diskurs von China und Russland. Und da darf man nicht vergessen, dass natürlich die Chinesen oder die Russen es auch gut verstehen, wenn man einfach nur eine Staatspartei hat, so wie in Kuba oder in Venezuela. Also die Konzeption der Kommunistischen Partei Chinas als Trägerin des chinesischen Modells und der Kommunistischen Partei Kubas ist genau die gleiche. Das heißt, da versteht man sich natürlich.
Ja? Ist ja auch umgekehrt so, dass Russland und China selber sehr aktiv sind in Lateinamerika. Vielleicht kannst du da mal zwei Sätze zu sagen und wie denn auch da die Netzwerke, die du eben beschrieben hast, genutzt werden.
Ja, so ist es. Die sind sehr, sehr intelligent, weil sie natürlich in ihrem Messaging in Lateinamerika genau diese Reflexe aufnehmen und bespielen und genau das sagen, wovon sie wissen, dass das in Lateinamerika auf offene Ohren in den gewissen Kreisen stößt. Also die Propaganda-Aktivität von Russia Today, von Sputnik, ist enorm. Wenn wir uns zum Beispiel gerade im Moment die Straßen von Mexiko-Stadt und anderen Provinzen in Mexiko anschauen, dann können wir da riesige Plakatwände in RT-Grün sehen, mit der Aufschrift Las Noticias no tienen fronteras, die Nachrichten haben keine Grenze. Und damit eben Russia Today wird etabliert als ein Nachrichtensender wie CNN oder wie alle anderen. Und das geschieht natürlich unter Billigung der dortigen, mit diesen Kreisen auch verbundenen Regierung. Und es wird nicht in Frage gestellt, dass RT ein Desinformations- statt eines Informationskanal ist. Und genau das gleiche sieht man, wir haben ja auch verschiedentlich Studien dazu und ich habe da, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast intensiv zur Stellung genommen, dass eben Narrative, zum Beispiel die NATO ist schuld am Ukraine-Krieg, zum Beispiel in der Ukraine regieren Nationalsozialisten, einfach übernommen werden von lateinamerikanischen Medienportalen. Da gibt es völlig absurde Kommentare lateinamerikanischer Linksintellektueller, da gibt es einen sehr, sehr unrühmlichen Herrn namens Attilio Boron aus Argentinien, der übrigens mal Generalsekretär von Claxo war, einer dieser Zusammenschlüsse, die ich erwähnt habe.
Dieser akademische Zusammenschluss.
Der in einer Art und Weise, also im Prinzip, der könnte auch direkt für den Kreml schreiben. Und das wird aber hier munter auch verbreitet und der hat hier eine große Bühne und wird sozusagen als Akademiker gesehen. Dann gibt es ja auch in Russland Kongresse. Also gerade vor kurzem hat eine Multilateralismuskonferenz stattgefunden. Da war der auch natürlich, weil es ist ja immer Gast. Aber dann gab es ja auch diese Parlamentarierkonferenz Russland, Lateinamerika, wo auch viele Parlamentarier waren, übrigens nicht nur aus Kuba, Venezuela oder Nicaragua, sondern auch Leute aus Brasilien, Paraguay, Peru. Also die jetzt nicht unbedingt linksradikal sind, denen ist aber offenbar der Umsonstflug nach St. Petersburg wert war, sozusagen die demokratischen Werte hinten anzustellen. Und da hört man immer wieder von Leuten, nee, ich kann da ja hingehen und mit denen reden und so. Also eine Naivität auch, wo man sich nur wundern kann, weil diese ganze Foren natürlich, wie man sich denken kann, in China, aber insbesondere auch gerade jetzt in Russland vielleicht noch deutlicher einfach nur die Narrative legitimieren soll.
Ein weiteres Thema, Sebastian, an dem du gut veranschaulichst, was Teile der lateinamerikanischen Linken unter, in Anführungszeichen, Anti-Imperialismus und Dekolonisierung verstehen, ist das Massaker der Hamas in Israel und der darauffolgende Krieg in Nahost. Jüngst hat in diesem Zusammenhang ja der brasilianische Präsident Lula für großes Aufsehen gesorgt, als er Israels Vorgehen im Gazastreifen in einer selbst in diesen Tagen besonders maßlosen Art und Weise kritisierte und mit der Judenvernichtung der Nationalsozialisten im Dritten Reich gleichsetzte. Er wurde daraufhin in Israel zur unerwünschten Person erklärt. Sebastian, inwieweit spiegelt Lulas Haltung eine verbreitete Position innerhalb der lateinamerikanischen Linken wider? Also welche Rolle spielen dort anti-israelische Positionen oder sogar antisemitische Ressentiments, die sich etwa in der Dämonisierung Israels äußern?
Ja, also man sieht, dass nach innen demokratisch legitimierte und auch als Demokraten großenteils agierende Staatschefs geopolitische gefährliche Geisterfahrer sind. Und das hat man an dem Überfall deutlich gesehen. Wenn man sich das Messaging anschaut, kommt es ja nicht von ungefähr. Also wir haben Lula da Silva, der von Genozid spricht, der sagt, dass Netanyahu und Hitler ähnlich vorgehen. Wir haben Gustavo Petro, der Gaza mit Auschwitz vergleicht. Und wir haben gleichzeitig das Foro de Sao Paulo, ja von Lula und Fidel Castro gegründet, was auch von Genozid spricht. Wir haben die Progressive International, die von mir erwähnt, zum Beispiel den heutigen außenpolitischen Chefberater von Lula, nämlich Celso Amorim, früher mal Außenminister, mit einbezieht in ihrem Board, die kurz nach dem Beginn der Offensive in Gaza ein Kommuniqué rausgebracht haben, in dem der 7. Oktober als 7th October Military Operation sozusagen verharmlost wurde und es dann direkt in Zusammenhang gestellt wurde mit einem israelischen Genozid angeblich. Also da werden Dinge in einer Art und Weise narrativ verknüpft, wo man wirklich nur erschrecken kann.
Sebastian, der wichtigste Förderer der Hamas wiederum ist Iran, eine Theokratie, die von demokratischen und pluralistischen Idealen nicht weiter entfernt sein könnte. Dennoch zeigen sich bedeutende Vertreter der lateinamerikanischen Linken dem Regime in Teheran gegenüber, du hast das angedeutet, ziemlich distanzlos. So erwähnst du in deiner Studie zahlreiche Auftritte von linken Politikern beim TV-Sender Hispan TV, dem spanischsprachigen Angebot des iranischen Staatsfernsehens. Wie ist diese Distanzlosigkeit gegenüber einem Regime zu erklären, das in seiner theokratischen Verfasstheit nun wahrlich nicht dem entspricht, was linke Kräfte als ihre Ideale bezeichnen würden?
Ja, das ist ein ganz ähnlicher Fall Hispan TV wie RT. Also man kann auch sehen, dass die voneinander viel abschauen, insbesondere Hispan TV von RT, was die Gestaltung dieser Medieninhalte betrifft. Es werden ja auch lateinamerikanische Journalisten eingeladen, dort zu arbeiten, Interviews zu führen. Und oft sind es Journalisten, die eine Geschichte haben als Propagandisten der linksautoritären lateinamerikanischen Regimes. Zum Thema Iran und Hispan TV werden wir intensiver noch arbeiten. Das konnte ich natürlich da auch nur anreißen. Das ist ein Thema, was viel größer ist. Und überhaupt der iranische Aktivismus in Lateinamerika. Übrigens auch sehr aktiv in Lateinamerika ist Hisbollah. Gerade auch in Ländern der Rosa Galaxie. Also das ist alles sehr, sehr interessant. Und zu dem Schluss, zu dem wir kommen, und dieser Schluss liegt eigentlich auf der Hand, und dieser Schluss kommt auch aus einer anderen Publikation, die ich da zitiere, ist, dass im Prinzip alles egal ist, solange man gemeinsam gegen die USA geht. Ja, weil auf der anderen Seite werden natürlich so progressive Werte verbreitet, dann gibt es dann ja auch so solche Organisationen wie die International Feminist, die auch zu dieser Rosa Galaxie gehört, die eben extrem antikapitalistisch, antipatriarchal, anti-alles ist. Also die ganze Agenda, sagen wir, der europäischen, sehr progressiven Linken. Und auf der anderen Seite hat man dann die iranische Theokratie. Das passt natürlich überhaupt nicht zusammen. Und darauf angesprochen gibt es auch Holzumumen von Linken, die sagen, naja gut, also wir müssen ja erstmal das sehen, was für uns ein und nicht das, was uns sozusagen trennt. Ist ja auch genau wie das gleiche mit Russia Today, um das nochmal zu sagen. Wir kennen ja alle diese furchtbaren Aussagen der Desinformation in russischen Staatenmedien in Russland, wo also der Westen, zum Beispiel auch Orte wie Rio de Janeiro, wo ja der große Freund Lula sitzt, einfach als Sündenfohl und völlig dekadente Orte dargestellt werden. Aber das Diese Widersprüche scheinen da keine Rolle zu spielen, solange es eben gemeinsam gegen den US-Imperialismus geht. Und deswegen kann man sagen, dass Hispan TV und die ganzen iranischen Satelliten, das ist ja nicht der einzige Hispan TV, genau wie RT nicht der einzige russische ist, also absolut klar immer für die linkesten und linksradikalsten Kräfte in Lateinamerika, aber auch in Europa agieren. Also wenn man sich zu Spanien anschaut, Pablo Iglesias, der auch vielen ein Begriff sein dürfte, der ehemalige stellvertretende spanische Regierungschef, hat auf Hispan TV eine Talkshow gehabt über viele Jahre. Und das ist genau wie Rafael Correa, der ehemalige ecuadorianische Präsident, hat eine Talkshow aktuell auf Russia Today. So, das scheint keine Rolle zu spielen.
Sebastian, zusammenfassend kann man also sagen, dass Anti-Amerikanismus und anti-westliche Ressentiments zentrale Elemente des Diskurses sind und auch helfen, über ziemliche Widersprüche hinwegzusehen. Welche Folgen hat das Agieren der Rosa Galaxie denn aus deiner Sicht für die demokratische Entwicklung in Lateinamerika?
Ich meine, das Wort Galaxie impliziert ja, dass sich ständig neue Konstellationen ergeben, neue Sterne entstehen, verglühen, sich verändern, Planeten und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ja kein statischer Block, sondern es ist ja ein Zusammenspiel verschiedenster Faktoren und Akteure. Und da bin ich eben der Meinung, dass heute Satelliten von Russland, China und Iran fest dazugehören.
Und was glaubst du, kann man dagegen tun? Also jetzt vielleicht erstmal aus lateinamerikanischer Perspektive. Also was muss getan werden, um dieser Gefahr, aber auch vielleicht den Gefahren für die Demokratie von der anderen Seite des politischen Spektrums zu begegnen?
Gut, also das ist natürlich eine wichtige Frage. Also ein erster Punkt ist einfach, dass viele von diesen Verknüpfungen und Verwicklungen einfach viel zu wenig bekannt sind. Es gibt viel zu wenig Studien dazu. Es gibt viel zu wenig Gewissheit. Deswegen war es mir auch so wichtig, diese ganzen Akteure mal alle zu nennen und mal alle zumindest in einer gewissen Ausführlichkeit auch darzustellen, dass man weiß, wer macht eigentlich was mit wem und warum. Und ich bin eben der Meinung, dass es wichtig ist, dass sich die Kräfte der demokratischen Mitte, der rechten demokratischen Mitte, zusammenschließen und gegenüber dieser autoritären Phalanx eine demokratische Phalanx aufbauen und ihrerseits viel besser miteinander ihre Aktivitäten absprechen. Wir können da einiges auch von diesen Gruppen lernen. Also ich sag mal so, technisch können wir einiges von ihnen lernen. Natürlich inhaltlich überhaupt gar nicht. Und was wir vor allem nicht übernehmen dürfen, ist linke Identitätspolitik mit rechter Identitätspolitik zu beantworten. Also wenn ich kritisiere, dass man die kubanische Diktatur in internationalen Netzwerken rechtfertigt und mit einbezieht, kann ich natürlich auf der anderen Seite nicht Leute wie Najib Bukele aus El Salvador, die sozusagen rechtsautoritäre Regime sind, oder die Bolsonaro-Clique sozusagen verherrlichen und mit denen gemeinsame Sache zu machen, nur weil die halt auch gegen links sind. So, das heißt, ich muss da natürlich schon schauen, mit welchen Leuten ich gemeinsam agiere. Und das ist natürlich eine Versuchung. Das ist natürlich eine Versuchung, weil das mit dem Rechtsspektrum oft schwach ist. Dann sehen manche ihre letzte Hoffnung in diesen doch autoritäreren rechten Führern. Und das sehen wir natürlich sehr, sehr kritisch. Und es wirkt natürlich eine Gefahr auch in sich, ja. Auch zum Beispiel diese manchmal etwas dümmliche Trump-Verherrlichung, wo man den sozusagen als Hoffnung gegen die woke Linke in Stellung bringt. Also, da gibt es natürlich auch gerade auf der Rechten Entwicklungen, die schwierig sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass sozusagen solche Studien auch aus der demokratischen Mitte entstehen und wirklich Fakten darstellen, damit man da eben auch vielleicht ein Stück verlorenes Terrain zurückgewinnen kann, auch aus der politischen Mitte.
Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und beste Grüße nach Montevideo.
Ja, vielen Dank auch nochmal für die Möglichkeit, hier zum wiederholten Mal dabei sein zu dürfen.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr Infos zu unserer Arbeit gibt es unter www.auslandsinformation.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.